NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Juli 1820. Hans Christian Ørsted veröffentlicht die Entdeckung des Elektromagnetismus.
Es war kein Zufall, keine Zufallsentdeckung, wie Neider später bösartig behaupten werden. Ganz im Gegenteil, sagt Professor Friedrich Steinle, Wissenschaftshistoriker an der TU Berlin.
Es gibt unterschiedliche Berichte darüber. Ørsteds eigener Bericht besagt, dass er diese Überzeugung immer mit sich getragen habe.
Er war nämlich überzeugt, Elektrizität und Magnetismus sind keine separaten physikalischen Phänomene, sondern sie gehören zusammen, sind eins. Allerdings hatte der 42-jährige Physikprofessor in Kopenhagen diese Idee
nicht weiter in Experimentalprogramm umgesetzt, bis zu dem Moment, als er in einer Vorlesung im Frühjahr 1820 wieder über das Thema gesprochen habe und in der Vorlesung selbst ihm der Gedanke gekommen sei, so, das müssten wir doch jetzt mal endlich auch wirklich experimentell aufweisen.
Natürlich weiß er, dass viele eine Wechselwirkung von Elektrizität und Magnetismus für Unsinn halten. Besonders die mathematisch orientierten französischen Forscher setzen ausschließlich auf Maß und Zahl. Doch der Däne glaubt, wie etliche englische und vor allem deutsche Gelehrte, fest an die Einheit der Naturkräfte. Das zeigt schließlich jede elektrische Batterie.
Wenn man die beiden Enden miteinander verband, das waren Wärmewirkungen, chemische Wirkungen, hier liegt ja der Ursprung der Elektrochemie. Das waren Lichtwirkungen, wenn es gelang, ein Draht so heiß zu machen, dass er schließlich glühte. Das alles kannte Ørsted bestens.
Wärme, Licht, Chemie, alles Wirkungen der Elektrizität oder, wie Ørsted gesagt hätte, des Galvanismus.
Das war eine Grundidee, es wird eine Wirkung von Galvanismus auf Magnetismus und vielleicht gar umgekehrt geben müssen. In der Vorlesung geht er her, baut einen galvanischen Apparat, eine Voltasäule.
Also eine Batterie.
Mit einem geschlossenen Draht und einer Magnetnadel, wie ein Kompass gelagert in der Nähe. Und hält diesen Draht über den Magnetnadel und siehe da, die Magnetnadel wird abgelenkt.
Abgelenkt vom Magnetismus, den der elektrische Strom im Draht hervorruft. Das ist der Beweis. Elektrizität und Magnetismus gehören tatsächlich zusammen. Hans Christian Ørsted hat den Elektromagnetismus entdeckt. So nennt er das Phänomen. Er hat den Traum von der Einheit der Naturkräfte ein Stück realisiert.
Und all das in der Vorlesung vor Studenten.
Es ist der 21. April 1820. In seinem Forschungsbericht schreibt er später:
Die Magnetnadel wurde abgelenkt, doch der Effekt war sehr schwach.
Deshalb schränkt er ein:
Das Experiment machte keinen starken Eindruck auf die Zuhörer.
Er selbst allerdings ist sich der ungeheuren Tragweite sofort bewusst. Nur, wie geht er jetzt am geschicktesten vor?
Ørsted war sich vom ersten Moment an darüber im Klaren, dass er eine Sensation in Händen hatte, einen spektakulären Effekt, der sofort mit seiner Publikation zur Sensation werden würde. Und ich vermute, er hat sich sehr scharf überlegt, wie er diese Sensation möglichst schnell, möglichst überall platzieren kann, ohne dass sie ihm weggenommen wird.
Er weiß genau, den Ruhm erntet, wer zuerst publiziert, an den richtigen Stellen. Doch zunächst muss er sein improvisiertes Experiment verbessern. Immer und überall muss es das exakt gleiche Ergebnis liefern. Nur dann ist es unumstößlich. Die nötige Zeit findet der Professor erst im Juli. Da wiederholt er vor Zeugen, vor anerkannten Kollegen, das perfektionierte Experiment und reiht dann fieberhaft Versuch an Versuch, bis er am 21. Juli, genau 3 Monate nach dem ersten zittrigen Nadelausschlag, alle Ergebnisse niedergeschrieben hat. Auf Latein. Mit gutem Grund.
Die Publikationsgeschichte des Berichtes, die verdient eigene Aufmerksamkeit. Es hätte ja die Möglichkeit bestanden, einfach an einzelne Journale diesen Bericht zu schicken.
Also an die zuständigen Fachzeitschriften, wie bis heute üblich. Doch er entscheidet sich,
auf eigene Kosten den Text drucken zu lassen und ihn in ganz Europa per Brief zu verschicken. Und um ganz Europa zu erreichen, wählt er eine Sprache, von der er weiß, dass sie überall verstanden wird. Das ist noch Latein.
und schickt seine Arbeit gezielt an Leute, die ihm wohlgesonnen sind, Fachjournale herausgeben oder gute Verbindungen zu anderen Forschern haben. Das kostet, aber es lohnt sich. Denn so informiert er mit einem Schlag die ganze wissenschaftliche Welt über die Sensation seiner Entdeckung des Elektromagnetismus. Eine doppelte Sensation, denn Oersted stößt mit seiner Entdeckung ein Dogma der damaligen Physik vom Sockel. In seinem nur wenige Seiten langen Artikel konstatiert er gegen Ende lapidar:
Und dann entdeckte ich in weiteren Experimenten binnen weniger Tage das fundamentale Gesetz des Elektromagnetismus, dass nämlich der magnetische Effekt des elektrischen Stromes eine kreisförmige Bewegung um den Draht besitzt.
Die einzige Möglichkeit, aus den ziemlich verwirrenden Experimenten Sinn zu machen, war, dass die magnetische Wirkung des Drahtes sich in Kreisen um den Draht auswirkt. Also in Kreisen senkrecht zum Draht, aber um den Draht herum. Nur mit dieser Annahme konnte er aus wirklich sehr verwirrenden Experimenten Sinn machen.
Nur widersprach das jeder physikalischen Erfahrung.
Egal welcher konkreten Denkschule man als Naturforscher im frühen 19. Jahrhundert angehörte, der Grundbegriff, mit dem man Naturwirkungen sich vorstellte, waren immer Anziehungen und Abstoßungen.
Anziehung und Abstoßung auf geradem Weg. Die Schwerkraft wirkte geradlinig anziehend zwischen zwei Massen. Unterschiedliche elektrische Ladungen oder Magnetpole zogen sich an, gleichartige stießen sich ab.
Es zeigt sich ziemlich schnell, dass die Begrifflichkeit von Anziehung und Abstoßung zu diesem elektromagnetischen Effekt einfach nicht passt. Und das ist verwirrend und verstörend.
Besonders die französischen Physiker runzeln die Stirn, denn hier in Paris, dem Zentrum der Naturwissenschaften im frühen 19. Jahrhundert, beherrscht die Vorstellung abstoßender und anziehender Kräfte die Köpfe.
Und es ist von daher ganz verständlich und gut nachvollziehbar, dass die erste Reaktion, die die Pariser Akademiker geäußert haben, nachdem sie von dem Oerstedtschen Bericht gehört haben,
also noch ohne das Experiment selbst gesehen zu haben,
die war extrem skeptisch, vielleicht sogar abfällig, bis hin, so berichtet ein Teilnehmer, man habe gesagt, es handle sich um eine neue Rêverie allemande, eine deutsche Träumerei.
Eine Anspielung, die Oersted eine Art Déjà-vu beschert. Hatte er doch 17 Jahre zuvor als junger Mann schon einmal eine traumhafte Sensation nach Paris mitgebracht. Damals, zu Anfang des Jahrhunderts, hatte der frischgebackene Doktor der Physik auf seiner Grand Tour durch Europa auch Weimar besucht, mit Jena zusammen der Brennpunkt deutscher Wissenschaft, Literatur und Philosophie. Dort hatte er in dem fast gleichaltrigen, aber bereits berühmten Physiker Johann Wilhelm Ritter einen Seelenverwandten gefunden. Wie Oersted selbst hatte auch Ritter in der väterlichen Apotheke die Liebe zur Naturwissenschaft entdeckt.
Ritter erklärte mir all die neuen Ideen, die er demnächst publizieren will. Darin sah ich solche Genialität und Schönheit, dass ich diesen Nachmittag zu den allerbesten meiner ganzen Reise zählen muss.
Von Ritter hatte Oersted zwei brandheiße Erfindungen für Paris mitbekommen, die Trockenbatterie und noch wichtiger den Akkumulator. Und beide hatte der Däne dort auch mit großem Erfolg vorgestellt. Aber
Ritter hat ihm eine dritte Entdeckung mitgegeben und die hat alles ruiniert. Ritter hat behauptet, er habe so etwas wie elektrische Erdpole entdeckt,
die es in Wirklichkeit nicht gibt. Also tatsächlich eine deutsche Träumerei.
In Paris wurde dieser Effekt zunächst ernst genommen. Man hat versucht, ihn nachzumachen, vergeblich. Und damit war Ritters Ruf ruiniert und Oersted hat durchaus sein Teil davon abbekommen. Die Skepsis, die 1820 dem Oerstedtschen Bericht gegenüber erhoben wurde, hat mit der Erinnerung an diese Vorgänge von 1803 zu tun.
Doch die Vorführung von Oersteds Experiment in der Akademie eine Woche später überzeugt auch den letzten Zweifler. Hals über Kopf hasten die Forscher aus der laufenden Sitzung in ihre Labors, stürzen sich in den Elektromagnetismus und publizieren fast am Fließband neue Erkenntnisse, darunter auch eine mathematische Theorie. Friedrich Steinle, Wissenschaftshistoriker von der TU Berlin.
Ein Außenseiter, André-Marie Ampère, der eigentlich zu der Zeit Mathematikprofessor an der dortigen Polytechnischen Hochschule war, der hat sich dieses neuen Effektes angenommen, der fand das faszinierend aus verschiedenen Gründen und hat dann aber auch ganz schnell eine mathematische Darstellung dafür entwickelt.
Nur warum haben die Koryphäen in der Seine-Metropole nicht selber Oersteds Effekt entdeckt? Gesucht hatten sie danach. Als nämlich Alessandro Volta 1800 seine voltaische Säule, heißt die Batterie, erfunden hatte, experimentierte alle Welt mit dem wunderbaren Ding, auch französische Physiker.
Die hatten nach einer Wirkung von Elektrizität auf Magnetismus gesucht, hatten Experimente mit der Säule unternommen. Das Experiment ist negativ verlaufen. Das hatte den zentralen Hintergrund, dass in Paris Experimentieren mit der offenen Säule, also wir würden sagen ohne Stromfluss, favorisiert worden war, denn da konnte man die Kraft der Säule kalkulieren.
Also ihre Spannung ausrechnen. Und Berechnung, Quantifizierung war nun einmal das A und O in Paris, auch dank Napoleon, der den Nutzen dieser Art Naturwissenschaft hochschätzte und förderte. Aber
sobald man Stromeffekte anschaute, war die Quantifizierung der Säule eigentlich unmöglich. Und das ist in diesem Moment zum Verhängnis geworden. So war in Paris die Überzeugung gewachsen, es gibt keinen elektromagnetischen Effekt. Und eigentlich war das Thema gegen 1810 in Paris durch.
Ein typischer Fall von blindem Fleck. Vorurteile hatten den Blick verstellt. Die Herren in Paris hatten sich die Entdeckung des Elektromagnetismus sozusagen selbst verboten. Auch der exzellente Ampère tappte in diese Falle, als er nämlich nach der Umkehrung von Oersteds Effekt suchte.
Die hieße ja, man hat einen Magneten und versucht damit einen Strom zu generieren. Ampère ist es eigentlich auch gelungen.
Allerdings ließ seine Theorie des Elektromagnetismus keinen solchen Effekt zu.
Er hat ihn erkannt, aber unter den Teppich gekehrt.
Ein fataler Fehler, den er bitter bereut, als Michael Faraday in London mit unvoreingenommenem Blick genau diese Umkehrung entdeckt. Magnetismus erzeugt elektrischen Strom. Die Grundlage für den Dynamo, Elektrizitätswerke für die Elektrifizierung unserer Welt.
Ampère hat noch einen kurzen Aufschrei versucht, der war aber so klar zum Scheitern verurteilt, dass Ampère auch sehr schnell diesen Anspruch nicht weiter erhoben hat.
Drei Jahrzehnte später identifiziert schließlich ein anderer Engländer alle Arten von Strahlung, auch das Licht, als elektromagnetisches Phänomen. Doch diesen weiteren Schritt zur Einheit aller Naturkräfte, jener Vision, die Oersted, Ritter und Faraday mit Physikern heute teilen, erlebt der vielseitige Forscher nicht mehr. Hans Christian Oersted stirbt 1851 im Alter von 73 Jahren, hochgeehrt auch als Bildungspolitiker und Philosoph. In seiner letzten Schrift mit dem Titel »Der Geist in der Natur« erkennt er in der Welt des Denkens und in der Welt der Materie die Wirkung derselben logischen Naturgesetze. Geist und Natur sind also die zwei Seiten derselben Medaille.
Das charakterisiert sein Verständnis von Natur und Naturforschung sehr stark. Die Naturforschung hat er nie als etwas ganz Isoliertes verstanden, was von anderen Bereichen des menschlichen Lebens abgetrennt ist.
Den distanzierten Experimentator, im Labor abgekapselt von der Komplexität der Natur, hielt er für eine Fiktion. Für ihn umfasste Naturwissenschaft immer auch den Menschen. Dieser offene Geist, gepaart mit präzisen Experimenten, schenkte ihm den größten Erfolg und, wie er selbst sagte, das glücklichste Jahr seines Lebens.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an die Entdeckung des Elektromagnetismus, die Hans Christian Oersted am 21. Juli 1820 veröffentlichte. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.